So, alle, die hier sind, heiße ich erstmal recht herzlich willkommen. Guten Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen. So, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Marc. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und bin jetzt erst 4 Monate mit Jesus unterwegs. Bin vor 4 Monaten zum Glauben gekommen. Und einfach, ich will euch kurz meine Vergangenheit erzählen und darauf dann auch später kurz zurückkommen. Und ich bin vor 4 Monaten erst zu Jesus gekommen. Ich war 6 Jahre lang nicht auf dem Weg, habe auch keinen christlichen Background. Ich habe 6 Jahre zur Hälterei gemacht, habe Frauen anschaffen geschickt. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich dann meine Freundin kennengelernt, mit der ich dann so die erste Lockdown-Krise durchgangen bin und dann auch sehr viel zu Alkohol gegriffen habe, gar nicht schlafen konnte und einfach wirklich Depressionen hatte, habe da irgendwo Zuflucht gesucht. Und sie hatte christlichen Background und hat gemerkt, wie es mich einfach plagt. Ich kann nicht schlafen und schlaflos morgens 7 Uhr, ich drehe mich von links nach rechts. Dann meinte sie irgendwann, hey, versuch doch einfach mal mit Gott zu sprechen. Und ich antworte einfach nur, warum sollte ich mit Gott sprechen? Ich habe einen Vertrag mit dem Teufel unterschrieben, also ich bin seine rechte Hand, weißt du überhaupt, was ich gemacht habe? Ich denke, warum soll er mir antworten? Sie mag sagt einfach, red mit ihm, als wäre es dein Vater, als wäre es dein Freund. Er liebt uns alle. Und ich habe einfach angefangen zu reden und unglaublich, 2 Minuten später habe ich angefangen zu schlafen. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Warum jetzt auf einmal? Ich sage, okay, ich versuch's morgen Abend nochmal. Ich habe es wieder versucht. Ich bin sofort wieder nach 2 Minuten eingeschlafen. Ich sage, okay, ein drittes Mal jetzt noch. Ich versuche es ein drittes Mal, das kann nicht sein. Und ein drittes Mal habe ich es dann versucht und wirklich, ich habe keine 4 Sätze gesprochen und ich habe geschlafen. Am nächsten Morgen dachte ich mir dann, oh krass, da ist was dran. Ich habe dann die Bibel-App runtergeladen und habe einfach wirklich angefangen, Psalme zu lesen. Ja. Ich habe Psalme gelesen, weil sie hat gesagt, lies die Psalme, dort wirst du dich irgendwo wiederfinden, dort spiegelst du dich auch. Ja. Und dann habe ich mich da immer mehr reingelesen, war dann an Weihnachten im ersten Gottesdienst, wie Sam gepredigt hat, das hat mich da einfach gefangen, gefesselt und von dem Tag an war ich Feuer und Flamme. Und dann war ich am ersten Weihnachtsfeiertag auch am ersten Mal auf der Straße dabei zum Essen verteilen. Und wie es zum Essen verteilen kommt überhaupt, wir haben einen Bruder in der Gemeinde, Florian, der hat einfach angefangen mit 2 Thermoskannen dort einfach Sachen zu verteilen, Getränke, einfach die Leute ein bisschen von Gott zu erzählen, von Jesus, einfach ins Gespräch zu kommen, die Sorgen zu verstehen einfach. Und mich hat das so sehr gefangen, weil ich habe die Leute immer mit ganz anderen Augen gesehen. Mir hat das einfach gezeigt, dass wir die Leute viel mehr mit Gottes Augen, mit Jesus Augen angucken sollen, unsere Brille ausziehen, die wir alle haben und nicht urteilen, weil vor Gott sind wir alle gleich. Ja, und wie gesagt, jetzt mittlerweile bei der Straßenarbeit verteilen wir samstags 120 Essen. Aus 2 Thermoskannen wurden 120 Essen jeden Samstag im Herrengarten. Und ja, das wollte ich euch einfach mitgeben, dass wir einfach die Brille ausziehen und die Leute nicht verurteilen. Ja, dass wir einfach alle gleich sind. Und dann will ich jetzt schon übergeben an Sam und bedanke mich.
Jetzt, guten Morgen auch von mir. Der Marc hat die Einleitung gemacht, ein bisschen zu dem Thema heute, ein Segen sein in Krisen, in Herausforderungen, in Zeiten, wo es gar nicht so einfach ist, in Zeiten, wo man weniger Kontakt haben darf, wo man sich nicht mit so vielen Menschen versammeln darf, haben wir als Gemeinde Jesu trotzdem die Berufung, ein Segen zu sein. Wir lesen 1. Mose 12, wo Gott zu Abraham, unserem geistlichen Vater auch spricht. Ich bin manchmal spontan mit den Versen. Ich weiß, es steht nicht alles immer drin. Ihr habt mein Rezept, das Papier, das ist jetzt spontan. 1. Mose 12, wo der Herr zu Abram spricht, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Abraham ist für uns auch ein geistlicher Papa. Wir sind eingepfropft in das Volk Israel. Wir sind eingepfropft in die Berufung, in den Plan Gottes. Und das heißt, Segen hört nicht auf in einer Krise. Und wir erleben aktuell in Bickenbach in der Gemeinde so viele Menschen, die zum Glauben kommen, wie schon lange nicht mehr. Also in dieser Zeit erleben wir, dass Menschen Hunger haben, Neugier haben, Sehnsucht haben. Und Gemeinde hat die Antwort in Jesus. Wir haben die Antwort, wir haben die Hoffnung. In dieser Zeit, die die Welt sucht. Ich bin dankbar für Politik, ich bin dankbar für die Leitung, aber sie sind begrenzt. Ohne Jesus. Und unsere Grenzen gehen viel weiter, weil wir Leben retten können auf Ewigkeit. Hier können wir Leben retten auf 30, 40, 60, 80 Jahre. Aber wir wollen Menschen retten auf Ewigkeit. Und Ewigkeit fängt ja heute an. Ewiges Leben besteht darin, den Vater und den Sohn zu kennen. Heute schon. Amen. Und so will ich euch mitnehmen in eine kleine Reise, die aktuell ein Stück weit auch meine Verarbeitung ist, in dieser Zeit ein Segen zu sein. Und wir schlagen 1. Mose Kapitel 26 auf. 1. Mose 26. Diese Predigt wird ein bisschen allegorisch. Das heißt, ich gebrauche diese Geschichte, um Bilder in unsere heutige Zeit zu bringen. Die Geschichte ist ganz alt, aber ich glaube, dass viele Prinzipien und Wahrheiten hier drinstehen, die wir brauchen. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, ich werde verschiedene Verse lesen, aber wir fangen erstmal an mit Vers 1. Wieder einmal brach eine Hungersnot über das Land herein, wie schon damals zur Zeit Abrams. Da zog Isaak nach Gera zu Abimelech, dem Philisterkönig. Also erstmal, um einfach dieses Gefühl zu kriegen, wir sind in einer Zeit von Hungersnot, in einer Zeit von Problemen. Das Wort Pandemie fällt hier nicht, aber grundsätzlich, es ist nicht einfach. Auch in Deutschland, wenn eine Hungersnot ist, irgendwie haben wir noch Aldi, Lidl. Da gab es kein Aldi, kein Lidl. Wenn da Dürre ist, dann ist es schwierig. Wir haben ein Problem. Und dann, Isaak macht in dieser Zeit ein bisschen Quatsch. Der lügt über seine Frau, dass sie nicht seine Frau ist und macht sich nicht Freunde in der Gegend, aber wir springen weiter zu Vers 12 bis 14. Nachdem all das passiert war mit seiner Frau und dem Abimelech, säte Isaak in diesem Land Getreide und erntete in diesem Jahr hundertfach. Der Herr segnete ihn, sein Besitz vermehrte sich immer mehr und er wurde ein sehr reicher Mann. Er hatte Kleinvieh und Rinderherden und ein zahlreiches Gesinde. Da wurden die Philister sogar neidisch auf ihn. Ich will erst mal sagen, wir brauchen in Krisen keine Angst zu haben. Jehova Jireh, Gott, unser Versorger, er ist unser Versorger. In der Wüste 40 Jahre oder in einer Hungersnot oder in Corona, er ist unser Versorger. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Er sorgt sich um die Vögel, er sorgt sich um dich. Das Spannende, das ich aber auch hier schon sehe, ist, die anderen sehen, dass Gottes Hand auf seinem Leben ist. Wie reagieren sie aber auf ihn? Was ist ihre Einstellung zu Isaak? Sie sind neidisch. Sie sind neidisch. Nur weil Gott uns segnet, heißt das nicht, dass die anderen erkennen, Gott ist bei uns. Wir kommen später dazu, warum sie Gott nicht ganz wahrnehmen. Und seine Vorgeschichte ist auch nicht ganz so einfach. Indem er schon das Volk belogen hat, indem er den Leiter des Volkes betrogen hat und sogar Krankheit über die Familie gebracht hat, weil sie seine Frau genommen haben, eine Zeit lang, war das Volk schon gar nicht so positiv gestimmt. Seine Haltung gegenüber dem Volk, sein Verhalten ihnen gegenüber war nicht gut. Also du kannst Gottes Segen erleben, du kannst sehen, wie Gott in deinem Leben wirkt. Das heißt aber nicht, dass du ein Salz und Licht für die Welt bist. Nur weil du merkst, mein Dienst auf der Bühne ist gut, mein Dienst als Prediger oder in der Familie, wir haben noch unseren Job, Gott ist bei uns, heißt es nicht, dass wir Salz und Licht sind. Also manchmal betrachte ich meinen Dienst und denke, boah, bei mir läuft. Aber dann sehe ich, ich habe einen Konflikt mit jemand und merke, dieser Konflikt ist viel wichtiger als dass ich einfach nur gut diene, weil Gott will, dass mein Leben seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden ausstrahlt und ich merke, okay, Gott segnet mich einfach, weil ich sein Kind bin und weil er mich liebt. Nicht, weil ich so toll bin, aber meine Aufgabe ist trotzdem zu gucken, wie kann ich ein Segen sein zu meinem Nächsten. Und das ist gar nicht so einfach. Dass Gott uns segnet, ist, der kann das einfach. Und er liebt es, seine Kinder zu versorgen. Aber unsere Aufgabe ist zu schauen, wie können wir ein Segen sein. Gott sagt, ich habe dich gesegnet, damit du ein Segen bist. Und deswegen in der Krise ist das gar nicht so einfach. Und Isaac wird mit seinem Herz gleich konfrontiert. Wir werden sehen und er wird merken, in meinem Herzen sind nicht gute Sachen. Und deshalb kann ich noch kein Segen sein. Wir lesen weiter ab Vers 16 bis 17. Und Abimelech sagte zu Isaac, zieh von uns weg, denn du bist uns zu mächtig geworden. Da verließ Isaac die Stadt und schlug sein Lager im Tal von Gera auf. Danach legte er die Brunnen wieder frei, die zur Zeit seines Vaters Abram gegraben worden waren und die die Philister nach dessen Tod zugeschüttet hatten. Er gab ihnen die gleichen Namen, die sein Vater ihnen gegeben hatte. Isaaks Leute gruben auch im Talgrund und stießen dabei auf Quellwasser. Doch die Hirten von Gera fingen Streit an mit den Hirten Isaaks und erklärten, das Wasser gehört uns. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Ezek Zank, weil sie sich mit ihm herumzankten. Isaak braucht Wasser in der Hungersnot. Er sucht eine Lösung. Gott hat ihn gesegnet, Gott hat ihm geholfen, aber trotzdem muss er anpacken. Nur weil Gott uns segnet, heißt es nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen. Wir ackern trotzdem weiter. So, in diesem Weiterackern, in diesem Wassersuchen, proaktiv sein, erleben sie wieder Segen. Gott ist bei ihnen, sie finden Wasser, man braucht Wasser in dieser Dürrezeit. Aber es führt zu Streit, zu Zank. Und er nennt den Brunnen Zank. Wir lesen erst, dass er die gleichen Namen von Papa den Brunnen gegeben hat. Aber dann fängt er an, sein Herz zu verarbeiten. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der? Genau, der Mund. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Sein Herz, er merkt, mein Herz ist voll von Zank. Er fängt an, sich zu streiten, auch mit den Leuten. Sie sagen, das gehört uns eigentlich, das Land. Du bist doch ein Ausländer, du gehörst gar nicht hin. Nein, ich hab's gegraben, nein, ich hab's gefunden. Er besteht auf sein Recht. Und es fängt Zank an. Und er nennt diesen Brunnen Zank. Und er offenbart die Tiefe seines Herzens, warum er kein Segen sein kann für seinen Nachbar. Weil noch immer in seinem Herzen dieser Stolz ist. Ich hab's doch jetzt gemacht. Gott hat gegeben. Gott hat gesegnet. Er ist derjenige, der die Frucht schenkt. Und er wird auch dir den nächsten Brunnen geben, wenn du ihm vertraust. Aber in seinem Herzen, das ist jetzt mein Recht. Auch in dem Deutschland jetzt, manchmal, es ist mein Recht auf Freiheit, es ist mein Recht auf dies. Wir haben unsere Rechte an Gott abgegeben, als wir seine Kinder geworden sind. Zu sagen, Herr, wir vertrauen dir und deinen Maßstäben. Deine Maßstäbe gefallen uns teilweise nicht. Deine Maßstäbe sind manchmal engstirnig. Ich rede immer wieder, wenn ich mit Nichtchristen rede, wie könnt ihr es nicht Sex vor der Ehe haben? Das ist ein komischer Maßstab. Wie könnt ihr den Zehnten Gott geben? Wir müssen doch sparen. Auch da liegt Segen drin. Gottes Wege sind gut. Und wenn wir da gehen, wir werden weiter Segen erleben. Sein Segen hört nicht auf. Aber sein Weg ist nicht einfach. Er sagt, der Weg ist schmal. Wir lesen nämlich ein sowohl als auch. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Mein Joch ist leicht. Aber dann sagt er gleichzeitig, geht den schmalen Weg, das Kreuz ist schwer. Wir leben in diesem spannenden, er schenkt Ruhe, aber der Weg mit ihm ist trotzdem nicht einfach. Und das erlebt Isaak, er erlebt Segen und er erlebt sein Herz, wo Zank rauskommt. Und ich will dich fragen, was ist in der Corona-Zeit aus deinem Herzen rausgekommen? Wo merkst du vielleicht, hier vertraue ich Gott noch nicht und habe Zweifel. Hier habe ich Ängste, hier habe ich Sorgen. Hier bin ich einfach genervt von dem deutschen Staat, von den Regeln, von den Masken. Ich liebe es, Menschen, ich sehe eure halbe Gesichter nicht. Ich liebe es, das Lächeln zu sehen. Und ich mag das nicht, aber aktuell ist es so und wir tun es zum Schutz, okay. Aber es gefällt mir, also sagen, Gott, ich ordne mich dem Staat unter und ich will dadurch Segen sein für meine Geschwister. Aber ich sehe in meinem Herzen andere Gefühle. Also mein Kopf weiß, das ist das Wort Gottes. Mein Kopf weiß, Gottes Wege sind gut. Aber mein Herz sagt, oh, ich find's gerade richtig anstrengend. Und ich merke, wie Gemütlichkeit, Faulheit, ich merke, wie Ärger, gewisse Sachen aufkommen. Und das kommt auch an diesem Brunnen auf. Obwohl da Segen ist. Und wir haben Segen. Liebe Deutschland, wir haben Segen. Wir haben Essen. Ich habe einen Bekannten, der hat die Arbeit in Moldawien, Rumänien, der hat gesagt, da geht gar nichts. Die haben keine Kurzarbeit. Bei denen, die leben von den Gärten aktuell, die haben kaum Geld. Also da kommt nichts zugeschossen vom Staat. Uns geht's wirklich gut. Und trotzdem haben wir diese Sachen, die aus rauskommen. In den Krisenzeiten. Und nicht nur will Gott uns segnen, die Predigt ist ja, wie können wir ein Segen sein in diesen Zeiten. Dass Gott uns segnet, ist, dass wir uns unter seine Führung stellen. Ganz einfach. Wenn wir uns unter seine Führung stellen, unter seine Ordnung, er wird uns segnen. Es sieht unterschiedlich aus, aber er wird segnen. Er wird da sein. Seine Gegenwart, seine Gnade wird da sein. Aber dass wir ein Segen sind, ist nicht so einfach. Und deswegen, um den Segen zu sein, damit Isaak, wir lesen später, dass sie einen Bund mit ihm schließen, weil sie sehen, Gott ist bei ihm, muss erstmal dein Herz ein bisschen entgiftet werden. Damit du ein Segen sein kannst, muss unser Herz aufgeräumt werden. Weil es geht weiter. Vers 21. Sie gruben einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie. Und dann nannten sie ihn Sitna, Anklage. Also es geht weiter, es geht tiefer und es geht hinein in Anklage. Nicht nur mein, ich bin jetzt sauer, sondern ich klage dich an. Wer ist der Vater der Anklage? Der Feind. Wir lesen in der Bibel, die Zunge kann entfacht werden aus der Hölle selbst in Jakobus. Sogar wir untereinander als Geschwister können in Krisen Werkzeuge des Feindes werden. Eine Gemeinde, die ich nicht persönlich kenne, aber die kommt aus meiner Heimatgegend, hat sich jetzt wegen Corona gespalten, wegen zwei Meinungen. Die einen, Corona ist alles Käse, und die anderen, Corona, wir müssen uns dran halten, die haben sich gespalten. Also die Realität in einer Krise, was da an Zank und Ärger und Anklage rauskommt. Das ist nochmal einfach die Frage, was ist in Corona bei dir rausgekommen? Und hier sehen wir auch sein Herz, Isaak, er nennt den Brunnen so. Nicht die Leute, er hat es genannt. Er sagt, dieser Ort ist Ort der Anklage. Sein Herz, er merkt immer noch, es ist noch nicht alles durch. Und er muss etwas durchringen. Und wir lesen in Römer, ich weiß, wieder ein Vers, der nicht offiziell in meinem Text drin ist. Römer Kapitel 5. Moment, Römer, ist das 3 oder ist es Kapitel 5? Nein, Kapitel 5. Ab Vers 3, Römer Kapitel 5, ab Vers 3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, in den schwierigen Zeiten, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt aber nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Halleluja. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden. Damit wir in diesen Bedrängnissen wachsen, in der Liebe, in der Hoffnung, in dem Ausharren. Corona ist eine unglaubliche Zeit, dass die Gemeinde Jesu ihm ähnlicher wird. Wir sind Jünger Jesu, und wie ich Jünger immer definiere, ist einfach anhand von drei Schlagworten. Jesus sagt, komm, folge mir nach, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Komm, folge mir nach, ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgt, der ihn liebt von ganzem Herzen, oberstes Gebot. Ich werde dich machen, der verändert wird in Jesu Gleichgestalt. Und Menschenfischer, der an seinem Plan und seinem Auftrag teilhat. Also ganz einfach, es geht um Jesus. Wenn es nicht um Jesus geht, dann sind wir nicht seine Jünger. Wenn er uns nicht verändern darf, dann sind wir Rebellen. Und wenn wir nicht an seinem Plan teilhaben, dann ist er uns eigentlich egal. Einfacher, also ganz einfache Definition. Und in dieser Definition, wie kommen wir dahin, dass er uns verändert? In Bedrängnis. Die Zeit, wo ich am meisten wachse, und ich glaube auch, wo die Gemeinde am meisten wächst, wo sie geläutert wird, wo dieser Zank und Ärger rauskommt, ist in Krisen, dass wir es sehen, erkennen und ablegen. Beiseite bringen. Aussprechen. Er musste es aussprechen auch. Ich merke, ich hatte gestern ein Gespräch und in diesem Gespräch wurde ich verletzt von jemand. Ich habe noch nicht groß darüber geredet. Meine Frau kam erst um 2 Uhr nach Hause. Ich konnte es nicht mit ihr verarbeiten. Aber ich merke, dass es mich beschäftigt. Und die Realität bei mir ist, ich rede nicht so gern darüber. Ich steck das einfach weg, aber es ploppt irgendwo anders auf bei mir. Also wenn ich es schlucke, merke ich in irgendeiner anderen Art und Weise, kommt ein komisches Verhalten und manchmal scheint es gar nicht zusammenhängt. Im Nachhinein sehe ich, auch wenn ich bete, Gott zeigt mir, Samuel, die Wurzel ist da, du hast noch was gegen jemanden, du bist verletzt, du hast eine Anklage in deinem Herzen, du hast es nicht mit mir bereinigt oder mit der Person und das kommt ganz anders raus. Das vielleicht lässt sich an meinen Kindern raus, an meiner Frau raus, die damit gar nichts zu tun haben. Die Bedrängnisse, die wir jetzt haben, ich würde nicht sagen, dass wir Gott loben. Gott, danke, dass wir Corona haben. Ich würde sagen, Gott, danke, dass du in Corona immer noch Herr bist und dass du alle Dinge zum Besten führst. Er ist nicht der Ursprung von Corona, aber er ist der Herr über Corona und auch in dieser Zeit kann er vieles wirken. Er ist nicht begrenzt. Und seine Gemeinde ist nicht begrenzt. Und da will ich einfach dich ermutigen, dass diese Zeit Frucht bringen kann. Wie gesagt, ich bin so verwundert, was der Herr gerade in der Gemeinde Bickenbach tut. Wie viel Frucht kommt. Wie viele Menschen Interesse haben. Ich würde bei uns sagen, ist jetzt die Herausforderung, wir brauchen viele geistliche Eltern, damit sie die auffangen, die gerade neugierig sind und Hunger haben. Und das ist gerade die Arbeit, die ich mache, ist so, ey, steht auf, dass ihr euch um jemanden kümmert. Weil Corona, was ich wahrgenommen habe, ist ein bisschen auch, dass es träge machen kann. Ich höre von Schülern, die sagen, früher 8 Stunden, jetzt sind 4 Stunden anstrengend in der Schule. Früher aufstehen um 6 Uhr, 7 Uhr, jetzt stehen manche um 10 Uhr für den Online-Unterricht auf und sind immer noch müde. Also gewisse Facetten, wo man träge wird, das kann auf unser christliches Leben übertragen werden, wo ich sage, Herr, wir wollen nicht träge werden. Wir wollen weiter brennen für dich, für dein Wort, für deine Gemeinde, für deinen Auftrag. Und so ermutige ich euch, sprecht aus die Sachen, die auch nicht so einfach sind. Wir haben hier nochmal dieses Wort Sitna und das Wort Essek, Zank und Anklage. In der Bibel steht, bekennt einander die Sünden. Bekennt einander. Zu sagen, Herr, da merke ich, da stimmt was nicht in meinem Leben. Ich merke noch in meinem Herzen, ist dort Ärger. Also ich will euch ermutigen, sei es hier in der großen Runde, ich denke es manchmal gut in der großen Runde, dass man auch sieht, wir sind nicht alle perfekt, aber auch in der persönlichen Runde, wo man nochmal tiefer geht, nehmt euch die Zeit, wo ihr merkt, ey, hier ist noch Sitna in meinem Herzen, hier ist noch Essek in meinem Herzen. Und für mich als Pastor, ich weiß, ich kann das nicht der Gemeinde sagen, bis ich nicht selber das lebe. Deswegen versuche ich auch immer offen über mein Leben zu sein. Und will das einfach euch mitgeben, dass Gott Segen schenken kann. Weil wir lesen weiter, Kapitel 26, Vers 22, zurück wieder in 1. Mose. Dankeschön für den Diensttechnik. Danach zog er von dort weiter. Genau. Danach zog er von dort weiter und grub noch einen Brunnen. Und es gab keinen Streit. Halleluja. Deshalb nannte Isaak ihn Rehoboth, die Weite, und sagte, jetzt hat Jahwe uns freien Raum gegeben, dass wir uns im Land ausbreiten können. Nicht nur Weite, das größere Wort dahinter. Einfach, wir haben durch die Weite Ruhe. Endlich mal, nach dem ganzen Streit. Ich weiß nicht, wie es euch in der Gemeinde geht. Es gibt Zeiten, wo Gemeinde nur stresst und Streit hat. Du hast das noch nie gehabt, Alex, glaube ich. Du hast noch nie Streit in der Gemeinde gehabt. Ich bin mittlerweile 8 Jahre im Vollzeitdienst in der Gemeindeleitung. Und es gibt Zeiten, wo es einfach anstrengend ist. Aber der Herr schenkt Zeiten der Ruhe. Halleluja. Er schenkt Zeiten der Ruhe, wo wir auftanken können. Das ist eine Reise, dahin zu kommen. Das passiert nicht mit dem Schnipsen. Das ist eine Reise. Aber er schenkt ein weites Land. Wow. Ich wünsche euch das. Aber ich sehe, um dorthin zu kommen, müssen Sachen ausgeräumt werden. Es gibt unausgesprochene Sachen manchmal im Raum. Und du siehst jemand, du kommst in die Gemeinde und der erste Gedanke, oh nee, der oder die ist schon wieder da. Und du kannst schon gar nicht frei lobpreisen, weil dein Herz schon bedrückt ist. Allein wegen dem Gesicht, wegen der Person, wegen der Geschichte, die vor 1, 2, 10 Jahren passiert ist. Ich ermutige euch, diese Zeit ist eine Zeit, wo es ausgeräumt werden darf. Und in diesem Ausräumen, wo Heilung geschieht und der Herr der Gemeinde neu weites Land schenkt. Es ist schwer, ein Segen für unsere Umgebung zu sein, wenn wir nicht selber Sachen geklärt haben. Dann empfangen wir Segen, aber wir werden die Endverbraucher, während wir der Kanal sind, der Fluss Gottes, damit es zu der Welt geht. Aus uns dürfen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist nicht einfach, wenn der Feind die immer wieder zuschüttet, wie bei den Philistern hier, der hat die immer wieder zugeschüttet und das Zank und Ärger gibt. Und dein Herz nicht frei ist. Ich merke also, wie gesagt, ich habe heute Morgen gebetet, ich habe gesagt, Herr, das ist eigentlich uncool, weil gestern war dieses Gespräch, das mich so beschäftigt und heute Morgen, meine Hauptgebetszeit war einfach nur, Herr, ich leg dir das ab und es ist anstrengend. Also es ist eine kleine Sache, das waren nur 3 Sätze, mehr nicht. Und trotzdem merke ich, Gott, ich bringe das vor dich. Und das meine ich mit Freiheit. Freiheit im Lobpreis, Freiheit im Dienst, Freiheit, Segen zu sein für die Stadt. Wenn es noch um mich geht, dann kann ich nicht dem anderen groß dienen. Und so will ich euch ermutigen, einfach als Gemeinde. Legt die Sachen ab. Der Herr will weites Land auch euch schenken. Und ich freue mich, die verschiedenen Leute, die hier sind, sei es Volker, sei es Hans, Annetta kenne ich auch von der Straße, die dienen. Aber das ist ja nur ein Teil. Ihr habt so viele Facetten, sei es der Kinderdienst, sei es die Senioren, wo auch immer ihr dient. Das ist ein Aspekt von Dienen, von Segen sein. Darmstadt braucht ganz viel Segen, ganz unterschiedlichen Segen. Und da will ich euch ermutigen. Auch ihr, da ist die Kamera, auch online, die ihr zu Hause seid, der Herr will euch gebrauchen. Ich weiß gerade nicht, wo ihr steht, wie ihr euch fühlt. Aber ich will auch euch ermutigen, der Herr will dich gebrauchen. Sei es auf der Arbeitsstelle, sei es in deiner Nachbarschaft, deiner Schule. Der Herr will durch dich fließen. Seine Liebe, seine Vergebung, seine Versöhnung, seine Heilung. Und der Mensch muss nicht Christ sein dafür. Ich kann mich erinnern, ein Junge kam zu mir, depressiv und Alkohol. Er sagt, Samuel, ich weiß, du bist ein Diener Gottes, du bist Christ, kannst du für mich beten? Er ist kein Christ. Ich bete für ihn von heute auf morgen frei von Depression und Alkohol. Er hat sich nicht für Jesus entschieden. Aber Gott kann wirken, unabhängig. Also es ist nicht so, wir müssen warten, bis er Christ wird. Gebet und Segen können wir aussprechen, sogar über jemanden. Wie es funktioniert bei mir nicht immer. Aber ich habe erlebt, dass Gott Leute segnet, Leute frei macht, die nicht im Glauben sind. Was sie damit machen, ist ihre Entscheidung. Aber ich will sagen, wir können ein Segen sein in unserem Umfeld, sogar für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und die können seine Berührung spüren. Er rief mich vor ein paar Monaten wieder an, weil es ihm wieder nicht gut geht und nach 3 Jahren wieder so eine Dürrezeit kommt. Aber was ich einfach spannend finde, ist, er konnte sich erinnern, Samuel, du hast gebetet, es hat gewirkt und er weiß, wo die Kraft ist, er weiß, wo die Lösung ist. Mein Gebet ist noch, dass er ganz, also sich in das Blut Jesu stellt, weil dann muss er nicht mehr zu mir kommen, dann kann er selber kommen. Solange bin ich sein Vertreter so ein bisschen. Aber ich will euch ermutigen, Segen kann fließen zu Menschen, die Jesus gar nicht kennen, in eurer Umgebung. Gott kann dort wirken. Weil jetzt lesen wir, was passiert. Von dort zog er nach Beersheba, wir sind jetzt bei Vers 23. In derselben Nacht erschien ihm Jahwe und sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, hab keine Angst, denn ich stehe bei dir. Übrigens auch das, der Herr fängt wieder an zu ihm zu sprechen. Es gibt Zeiten, wo du sagst, Gott redet nicht zu mir. Manchmal ist es ganz bewusst, bis wieder was ausgeräumt wird. Es ist nicht immer der Fall. Ich will gar nicht sagen, Gott redet nicht mit dir, weil du gerade gesündigt hast. Aber ich habe in meinem Leben erlebt, es gibt Zeiten, wo Gott still ist, weil erst was ausgeräumt werden muss. Und die Sehnsucht wächst und wächst und wächst. Und er sagt, Samuel, räum es aus, durch das Gewissen als Beispiel. Und hier, alles ist ausgeräumt. Halleluja, der Herr redet wieder. Wegen Abraham werde ich dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich machen. Isaak baute dort einen Altar, rief den Namen Jahwes an. Er schlug sein Lager in der Nähe auf und seine Leute begannen, einen Brunnen zu graben. Da besuchte ihn Abimelech aus Gerar zusammen mit seinem Ratgeber Ahuzat und seinem Heerführer Pichol. Warum kommt ihr zu mir? Ihr habt mich doch wie ein Feind behandelt und von euch fortgejagt. Wir haben deutlich gesehen, dass Jahwe auf deiner Seite steht. Das haben die übrigens schon viel früher erkannt, als er seine Frau bei ihnen hatte und die alle geplagt wurden. Aber es hat ihnen nicht gefallen. Da kam kein Segen. Weil das war durch Betrug. Hier kommt Segen, weil er Sachen ausgeräumt hat. Sie wurden ja durch ihn gesegnet. Die ganzen Brunnen, die er gegraben hat, die sie genommen haben, er hat nicht auf sein Recht bestanden. Sie wurden gesegnet und haben gesehen, oh, da ist ein Gott dahinter. Und manchmal auf der Arbeit, manchmal in unserem Umfeld bestehen wir nicht auf unser Recht und die Leute sehen trotzdem, ah, Gott ist auf seiner Hand. Eigentlich müsste es ihm schlechter gehen, ihm geht's besser. Vielleicht nicht im Finanziellen, vielleicht nicht im Praktischen, aber du strahlst den Frieden und die Freude Jesu aus in einer Zeit, wo Leute sagen, wie kann das sein? Du strahlst die Ruhe, die den Verstand übersteigt, aus, wo du merkst, der Herr ist bei mir. Und sie erkannten Gottes Gegenwart in seinem Leben. Wir haben deutlich gesehen, dass Jahwe auf deiner Seite ist. Deswegen haben wir uns gedacht, es müsste eine eidliche Verpflichtung zwischen uns stehen. Wir wollen einen Vertrag mit dir schließen, dass du uns keinen Schaden zufügst. Wir haben dir ja auch nichts zuleide getan. Wir haben dir nur Gutes erwiesen und dich in Frieden ziehen lassen. Es stimmt nicht alles, aber ist okay. Du bist nun einmal von Jahwe gesegnet. Daraufhin ließ Isaak ihnen ein Mahl zubereiten. Sie aßen und tranken. Früh am nächsten Morgen leisteten sie einander den Schwur. Dann ließ Isaak sie in Frieden ziehen. Am selben Tag kamen seine Leute, die den Brunnen gegraben hatten, und meldeten, wir haben Wasser gefunden. Halleluja. Da nannte Isaak den Brunnen Sheba Schwur. Deshalb heißt die Stadt bis heute Beersheba Schwurbrunnen. Wow. Nach dieser ganzen Reise sehen wir, die anderen kommen zu ihm und sagen, wir sehen, du bist anders, du hast etwas. Das ist anders. Und ich glaube auch, dass je mehr die Gemeinde wächst in Jesus, das ist mein Gebet und ich auch kirchengeschichtlich war es so, dass die Welt zu den Christen kam, könnt ihr uns helfen. Kirchengeschichtlich war es wirklich so, in Krisenzeiten, dass Politiker Pastoren angerufen haben, Politiker zu Gemeindeleitern, zu Evangelisten gegangen sind. Allein John Wesley ist für mich ein Riesenvorbild. Durch ihn wurde ein Bürgerkrieg verhindert in England. Ein Mann, der viel gepredigt hat, hat einen Bürgerkrieg verhindert. John Knox war noch ein Evangelist, Schottland der Gegend. Und die Königin damals hat gesagt, hör auf zu predigen, wenn du predigst, dann spüre ich das und ich mag das nicht. Also, wo die Gemeinde und das Reich Gottes sogar Einfluss hat auf die Umgebung. Und ich glaube das auch für euch. Ich will einfach euch da ermutigen, egal wie groß oder klein ihr euch fühlt, Gott nimmt ein paar Fische und ein paar Brote. Gott nimmt eine kleine Gruppe von 12 Jüngern, 120 drumherum noch von diesen größeren Kreis und er gebraucht sie, um in Jerusalem Erweckung zu bringen. Und ich will euch ermutigen, je näher ihr bei ihm seid, bei seinem Herzen, ihr euch auf ihn verlasst und nicht auf euer Recht besteht, das ist Demut, das Wesen Jesu. Ich bin demütig, von Herzen sanftmütig. Je mehr wir uns von ihm führen lassen, ich glaube wirklich, dass auch Menschen kommen werden und sagen werden, könnt ihr uns helfen? Auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist mein Gebet für die Gemeinde in Darmstadt und das ist nicht nur eure, das ist ja, wir sind ein Leib, wir sind verschiedene Namen, Ekklesia und Baptisten, aber bei Jesus gibt's nur ein Leib, nur eine Braut, nicht ein Harem. Und in diesem ist es wirklich so, ihr seid ein Leib als Darmstadt, wir sind ein bisschen ab vom Zweig, aber wir wollen auch hier dienen, ist, dass die Stadt fragt, wie können ihr uns helfen, wie können wir miteinander arbeiten, das ist mein Gebet. Wirklich. Ich bin nicht in der Allianz so drin, aber es ist mein Gebet trotzdem wirklich, dass der Herr das gemacht. Und Herr, ich bete das auch jetzt einfach in Jesu Namen. Herr, dass du Gunst schenkst für die FCG, für die Grecher, diese Gemeinde, ich habe nur den Namen am Anfang gesehen im Gebäude, die Adventisten hier, für den Leib in Darmstadt. Ich bete, Herr, je mehr er aufsteht in Demut, in Liebe, je mehr Sachen beiseite gestellt werden, Zank zwischen Gemeinden und Verurteilungen und Beurteilungen in dieser Einheit. Du sagst auch, ich bete, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Je mehr diese Einheit wächst und die Herrlichkeit sichtbar wird, du hast gesagt, danach wird man uns erkennen an der Einheit und der Liebe, bete ich, Herr, dass Darmstadt nach Hilfe ruft bei dir. Auch wenn Darmstadt keine christliche Stadt ist, auch wenn Darmstadt als Stadt da auch vieles schief läuft, ich will glauben, Herr, dass Menschen Salz und Licht sehen, diese Stadt auf dem Berg, und sie sagen, da ist Licht. Wie können wir anders agieren, reagieren? Wie können wir den Menschen helfen, die in Not sind, Herr? Schenke deiner Gemeinde wieder diese Berufung auch, nicht nur, dass wir einander helfen, sondern ein Segen sind für die Stadt, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Ja, wir sehen, Frucht kommt, Segen kommt, Wasser kommt. Und in diesem nehmen die anderen das wahr. Der Herr spricht wieder. Und ich will auch dich ermutigen. Vielleicht gehst du durch eine Dürrezeit. Ich habe das letztes Jahr sehr stark bemerkt. So langsam hat man sich dran gewöhnt. Okay, ich habe gedacht, Corona hat nach 3 Monaten auf. Also Normalität kommt wieder. Ich habe nicht erahnt, dass es einfach so viel länger dauert. Aber ich habe gesehen, wie viele am Anfang in ein Loch gefallen sind. Man war gewohnt, Christentum ist sonntags in die Gemeinde gehen. Plötzlich hast du nicht mehr so viel Gemeinschaft. Hauskreise sind ausgefallen wegen dem, man darf nicht mit vielen sich treffen und so weiter. Und Leute haben gesagt, mein Glauben geht unter. Aber unser Glaube ist ja unabhängig davon, wie die Umstände sind. Und sogar wenn ich in der Zelle bin, alleine, eigentlich kann ich dort wachsen. Aber viele haben gemerkt, ich bin das gar nicht gewohnt. Ich bin abhängig, eher wie ein Kind, das die ganze Zeit gefüttert wird. Und ich kann mich nicht selber füttern. Das habe ich wahrgenommen. Und so, wenn du auch in einem Tal bist, ich will dich ermutigen. Vielleicht ist es keine Sünde. Vielleicht ist es einfach dieses Warten und sagen, Herr, ich stelle mich wieder unter dich. David spricht in den Psalmen davon, Herr, ich harre auf dich. Ich warte auf dich. Deswegen, ich will nicht nur sagen, es liegt nur an Sünde. Manchmal ist es wirklich so, dass wir nicht gelernt haben, zu warten auf ihn. Dass wir uns ablenken, sei es mit Netflix, dass wir irgendwo anders die Fülle suchen. Dass wir uns in Arbeit hineinschmeißen. Eine Falle früher, die nicht mehr jetzt ganz so stark ist, war, wenn es mir nicht gut ging, habe ich mehr gearbeitet. Anstatt mehr Zeit mit Jesus zu verbringen, habe ich einfach mehr gearbeitet. Dann kann ich den Kopf ausschalten und Leuten dienen und ich fühle mich dabei gut. Aber irgendwann bin ich auch leer. Es war eine Falle, in die ich manchmal hineingetappt bin. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich will dich ermutigen. Manchmal müssen wir warten. Ich bin mir sicher, Isaak hätte gerne am ersten Brunnen schon den Segen gehabt. Vollkommenen Frieden. Und vielleicht willst du das jetzt. Und der Herr sagt, ich will dich durch eine Schule nehmen, der Geduld, des Wartens auf mich, des Mir-Vertrauens, mich kennenlernen, auch in der Zeit der Nacht. Seine Versprechen sind wahr. Seine Versprechen hören nicht auf. Er hat sich nicht verändert. Und doch ist es so, seine Zeit ist ganz anders wie unsere. Er lebt nicht im 24-Stunden-System. Er sagt, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also bei ihm, für ihn war es kein Problem, Israel 40 Jahre durch die Wüste zu führen. Für mich wäre das Zeitverschwendung. Und für ihn ist das keine Zeitverschwendung. Er ist nicht in Eile. So will ich dich einfach weiter auch ermutigen. Wenn du merkst, ich bin gerade in einer Zeit, wo ich Gottes Stimme nicht wahrnehme und du findest auch keine Sünde, wie bei der Geschichte von Hiob und alle sagen, wo ist die Sünde? Und vielleicht ist da gerade keine Sünde. Lerne zu warten. Der Herr kann und wird reden. Jetzt will ich einfach auch noch beten. Für die, die einfach sagen, vielleicht hebst du die Hand, ich merke, ich bin gerade in Dürre, ich höre gerade Gottes Stimme gerade nicht, ich brauche ein neues Wort vom Herrn, ich lebe vom Manna von vor 3 Monaten noch und habe einfach gar nichts, das mich in den letzten Wochen gefüllt hat. Einfach die Hand heben, wenn du das hast, dass der Herr einfach dich füllt. Halleluja, Herr, ich danke dir für die, die Hand einfach gehoben haben, dass du wieder frisches Wasser schenkst, Herr. Heute Abend, wenn sie nach Hause gehen, heute Mittag, wenn sie sich hinsetzen, wenn sie still werden. Ich bete, dass sie die Bibel aufschlagen und es ist, als ob sie die wieder zum ersten Mal aufschlagen. Wenn sie mit dir reden, wie bei Mark, und du nach 2 Minuten wirkst mit Schlaf oder bei ihnen mit einem Wort der Ermutigung, wo du deine Liebe wieder ausgießt in ihr Herz hinein. Wirke du jetzt, Herr. Halleluja. Jesus, du bist ein Gott, der sich an sein Wort hält. Danke dir, mein Gott. Du bist a promise keeper. Danke, Herr. Du brichst dein Wort nicht. Ich bete, Herr, für Gnade. Heute, die gesagt haben, ich bin schon länger in Dürre. Die sagen, ich merke ich einfach, ich lebe von dem Brot von vorletztem Monat. Dass sie heute frisches Brot empfangen, Herr. Stärke du sie an Seele, die Gefühle, die Gedanken und an Geist in der Beziehung wieder neu zu dir. Halleluja, mein Jesus. Danke dir, Herr. Amen. Amen. Ja. Ich habe es als Gewohnheit. Meine Predigt ist fertig. Ich bin im Roten schon. Aber als Gewohnheit einfach, was hast du heute mitgenommen? In 1 bis 3 Sätzen. Du kannst einfach aufstehen. Was hast du heute gelernt? Was nimmst du für dich mit? Weil das Spannende ist, ich habe eine Predigt gehalten und das gemacht und mir ist aufgefallen, Leute hören ganz andere Sachen. Manchmal habe ich das gar nicht gepredigt. Wie ist das passiert? Der Heilige Geist hat gewirkt. Halleluja. Aber was nimmst du einfach mit heute? Was wird dir wichtig?